freuen uns. Der Wochenlieder-Podcast, eine neue Woche mit dem schönen Lied Der schöne Ostertag, EG 117 an den Mikrofonen heute.
Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen.
Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in bewährter
Formation. Ja, Martina hat es schon gesagt, wir reden über das Lied Der schöne Ostertag. Den Text hat Jürgen Henkes frei nach dem englischen This Joyful Eastertide von George Radcliffe Woodward verfasst. Das Lied von George Radcliffe Woodward basiert wiederum selbst auf einer Vorlage, und zwar einer niederländischen aus dem 17. Jahrhundert, und die hat Joachim Frans Udaan verfasst. Die Melodie, da ist notiert im Gesangbuch bei Dirk Raphaels Sohn Kamphüsen 1624. Und es ist das Wochenlied für den ersten Sonntag nach Ostern, und der heißt bekanntlich Quasimodo Geniti.
Verwechseln manche das Wort Quasimodo Geniti mit dem Glöckner von Notre Dame.
Die Verwechslung ist auch berechtigt. Der heißt ja auch wirklich so, weil er nämlich auf den Stufen der Kirche von Notre Dame am Sonntag Quasimodo Geniti gefunden wurde.
Dem Sonntag nach Ostern.
Ja, und deswegen haben sie das Kind so genannt.
Wie die neugeborenen Kinder.
Ja, ist doch schön, oder? Mhm. Wir hören uns das Lied mal an.
Der schöne Ostertag, ihr Menschen, kommt ins
Als ich das Lied jetzt nochmal gehört habe, dachte ich, das ist so wunderschön, vor allem dieser sich im Jubel steigernde Kehrvers. Warum habe ich das Lied bisher so selten gesungen? Und ich glaube, das ist so. Ich habe das noch nicht so oft im Ostergottesdienst gesungen.
Also in meiner Kirchgemeinde jetzt, da klettert dieses Lied, so beobachte ich das in den letzten Jahren immer höher in der Hitliste der Osterlieder. Neben Christ ist erstanden, 99, ist klar. Und vor allen Dingen ist auch sehr beliebt, er ist erstanden, Halleluja. Aber das Lied erkämpft sich seinen Platz, das klettert nach oben, und ich finde, das ist berechtigt, denn dieses Lied ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, so würde ich es beschreiben, da passt einfach alles. Und dass ein Text die Melodie trägt, das haben wir, glaube ich, ziemlich oft. Bei diesem Lied finde ich, das ist das Besondere, da trägt vor allem die Melodie den Text. Also die Melodie beflügelt den Text eigentlich erst, und sie lässt ihn wirklich singen, jubeln. Ja, denn ich glaube, dieses Osterlied, dieser Jubel würde nicht so rausbrechen, wenn es nicht genau diese Melodie gäbe. Oder siehst du das anders?
Ich kann das schlecht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube dir.
Also man muss sich ja fragen, was macht diese Melodie so jubelnd, so besonders, so ganz für sich eben? Und was trägt sie aus sich selber heraus, jetzt mal ohne den Text? Vielleicht sollte man die sich einfach mal anhören ohne Text. Übrigens erlebe ich ja oft in den Liedpredigten, dass ganz viel über den Text gesagt wird, so 2/3 der Predigt, und dann kommt vielleicht mal noch was zum Melodisten, weil das eben auch schwierig ist, diese Beschreibungsversuche von Melodieerlebnissen zusammenzufassen. Das hat auch oft mit Emotionen oder Wahrnehmung zu tun.
Ja, aber auch mit Expertise, und die haben die Prediger
ja
oft nicht.
Ja, und es ist auch viel schwieriger, ich sage jetzt mal, manchmal wird es dann so trocken oder fachlich, irgendwelche Intervalle zu beschreiben. Ja. Das beschreibt ja noch lange nicht das Phänomen, wie etwas klingt, wenn ich sage, das ist eine Quarte. Das,
ja, was du so gut kannst, du packst es ja immer in so Bilder, ne, und beschreibst das dann, die Melodieverläufe in Bildern, finde ich.
Ja, weil mir fehlt anderes neben dem technischen Repertoire, was ich natürlich nehmen könnte, um es zu beschreiben. Ich finde, dass diese Melodie ein Geheimnis hat. Und dieses Geheimnis heißt, sie macht fröhlich. Also lass uns heute einfach zuerst mal über die Melodie sprechen. So, Katrin, jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, ganz spontan, was für Emotionen oder Bilder entstehen bei dir, wenn du diese Melodie oder Tonkette hörst?
Ich würde sagen, es ist eben sehr melodisch, beschwingt. Ich würde es als glücklich beschreiben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es gibt glückliche Melodien. Ich sag dir mal, was ich sehe vor meinem inneren Auge. Ich sehe tanzende weiße Blütenblätter vor mir, die der Frühlingswind abgerissen hat und im Grunde in den Himmel treibt.
Oh, jetzt werden wir ganz poetisch. Ja, ja, aber genau das ist es. Irgendwie machen Melodien sowas mit uns, dass sie solche Bilder entstehen lassen.
Ja. Du bist bezaubert, ne?
Ja, ich bin bezaubert. Ich bin doch sonst immer die
ja, ich hab mir Mühe gegeben.
Also, ja, ich beschreibe mal diese Melodie wie mit einem kleinen Hochgebirgsspaziergang. Das ist mein Bild. Ich wandere also und ich weiß, ich will auf einen Berg kommen. Ich bin schon fast oben und gehe da los. Ich bin auch sehr beschwingt. Vielleicht komme ich aus so einem engen, bewaldeten Tal und bin schon fast da. Mein Schritt wird jetzt irgendwie schneller, weil ich bin nah vorm Ziel. Und ich bin gespannt, ich bin in freudiger Erwartung, was kommt jetzt noch? Und das ist so der erste Teil von dieser Melodie für mich. Da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt oben und bin auf diesem Bergkamm und habe Weite und Licht, eine tolle Aussicht vor mir. Mein Herz klopft noch ein bisschen vor Anstrengung. Ich bin stolz auf mich, Adrenalin pur. Und jetzt schaue ich zurück, von wo ich gekommen bin. Das schwingt sich ja so hoch. Und da merke ich, dass ich einen ziemlich coolen Aufstieg gehabt habe. Von weit unten, so Schritt für Schritt mich hochgekämpft habe. Und am Schluss ist das irgendwie, da ist das so, wie als würde ich meinen Rucksack abwerfen von dem Wandern und ja, meine Arme ausbreiten, weißt du, mich da so durchlüften lasse.
Und drehen.
Und drehen und irgendwie Sprung einfach loslassen und geschehen lassen. Ja, vielleicht ist das viel zu unsystematisch, wie ich diese Melodie beschrieben habe, weil das würde man der Liederkunde nie so machen, so subjektive Bilder wählen, sondern würde es eher, wie gesagt, in nüchternen Beschreibungsrastern versuchen darzustellen. Aber genau das gefällt mir an der Melodie, weil die ist nämlich nicht nüchtern, die setzt irgendeine Ekstase bei mir frei.
Und wir sind ja hier auch kein wissenschaftlicher Podcast, sondern ein anwendungsorientierter Podcast, der den Leuten die Musik auch ans Herz legen und nahe bringen will. So. Und da finde ich das gut, wenn man das. Also wir haben ja auch wissenschaftliche Betrachtungen drin, aber wir versuchen es eben auch in Bildern zu beschreiben.
Ja, und vielleicht sollten wir immer mal zurücktreten und sagen, wir hören uns erstmal nur die Melodie an, nicht gleich den Text dazu. Was macht die Melodie? Wie wirkt die? Ja, schön. Lass uns jetzt mal ein bisschen kultivierter und wissenschaftlicher doch werden Richtung Liedgeschichte. Wo kommt das Lied her?
Na, die Liedgeschichte ist ganz schön kompliziert. Als erstes war bei diesem Lied die Melodie tatsächlich da. Ne? Insofern macht das jetzt auch total Sinn, dass wir mit der Melodie angefangen haben. Die Melodie stammt aus einer Sammlung geistlicher Lieder, die Dirk Raphaelsohn Kamphüsen oder Heusen oder Husen, das weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird. Also jedenfalls hat der 1624 eine Sammlung geistlicher Lieder veröffentlicht.
Ja, ich habe gelesen, dass Kamphüsen Buchhändler, Buchdrucker und auch Dichter und Prediger war. Vielleicht waren das viele zu der Zeit in einem, und der begann ein Theologiestudium, hat das aber abgebrochen, hat dann als Hauslehrer, Privatsekretär gearbeitet und wurde aber später Lehrer an der Lateinschule in Utrecht und später auch Hilfsprediger und dann sogar 1617 als Prediger in Floyd angestellt, berufen.
Was noch wichtig ist, er gehörte zu den sogenannten Remonstranten. Die zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Prädestinationslehre Calvins ablehnten und den freien Willen der Gläubigen propagierten, also die Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Das hatte Calvin anders gesehen. Er hatte gesagt, das steht von vornherein fest, ob du dich für oder gegen Gott entscheidest. Kannst du nicht durch deine freie Entscheidung beeinflussen. Und als Remonstrant wurde der Dirk Kamphüsen seines Amtes enthoben und fortan verfolgt. Lebte quasi auf der Flucht, könnte man sagen.
Aber man darf nicht verwechseln jetzt, dass Kamphüsen nicht diese Melodie verfasst hat, sondern der hat sie ja nur veröffentlicht.
Das stimmt, er hat sie nur veröffentlicht, und zwar in diesem schon erwähnten Liederbuch, ne, von 1624. Und dort hat er sie mit einem Liedtext verbunden. Das war ein Lied, ich kenne es nicht, ich habe es nur gelesen, das von der Liebe erzählt, die der Glaube an Gott hervorgebracht hat. 60 Jahre später taucht dann diese Melodie wieder auf, ist aber einem anderen Liedtext zugeordnet. Und zwar, jetzt sind wir schon bei Ostern, es ist einem Osterlied zugeordnet. Und zwar einem Osterlied, das sich mit dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs beschäftigt. Mit 1. Korinther 15, 12 bis 23. Das ist übrigens eine Stelle, die auch heute noch einer der Predigtexte am Ostersonntag ist. Und dieses Osterlied mit der alten Melodie fand seinen Platz in einem mennonitischen Gesangbuch des Dichters Joachim Udan oder Udan.
Wer oder was waren die Mennoniten? Also das bezeichnet man eine Glaubensrichtung, die im 16. Jahrhundert entstand. Und für die war besonders die Bekenntnistaufe wichtig, also die Erwachsenentaufe, ne? Das Prinzip der Gewaltfreiheit und der Gemeindeautonomie, also der Selbstbestimmtheit in der geistlichen Auslegung.
In den ersten drei Strophen dieses Osterliedes aus dem mennonitischen Gesangbuch heißt der Refrain: Wäre Christus nicht erstanden, 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 auf Niederländisch natürlich. Und in den Strophen 4 bis 6 ist der Kehrvers ein bisschen anders. Da heißt er: Nun aber ist Christus erstanden, erstanden, erstanden. Kommt einem bekannt vor, ne? So, es wird dann variiert auch in unserer deutschen Fassung. Ja, das Lied geriet dann aber erstmal in Vergessenheit und es taucht dann wieder in England auf. Und zwar sind vier Texte zu dieser Melodie in England bezeugt.
Vier andere Texte.
Vier unterschiedliche Texte, die aber schon ihren Ausgang nehmen von diesem Ostertext. Also eine erste Fassung von George Radcliffe Woodward unter dem Titel This Joyful Eastertide. Das heißt also diese freudvolle Osterzeit. Das ist einer der Texte, ne, die es da in England gab, und den erwähne ich jetzt, weil der wichtig ist für die deutsche Fassung, die dann
1902 entstanden, ja. Ne, steht im Gesangbuch.
Okay. 1979 wurde das Lied dann in den Niederlanden wieder entdeckt. Also das hieß, es ist wirklich kompliziert, es geht so hin und her, ne, von den Niederlanden nach England und dann wieder zurück. Und dann hat eben Jürgen Henkes das Lied 1983 ins Deutsche übertragen und hat sich dabei an Woodward, aber auch an dem niederländischen Text aus dem mennonitischen Gesangbuch orientiert.
Etwas verwirrend, aber irgendwie auch spannend, die Liedgeschichte. Jetzt gucken wir auf die Melodie mal ein bisschen nüchterner als meine Story vorhin. Wie funktioniert diese Melodie? Ich beschreibe erstens, die Melodie hat, das ist besonders, einen sehr großen Tonumfang. Es geht also vom tiefen oder kleinen B bis zum S2. Das sind mehr als 11 Töne, mehr als eine Oktave. Zweitens, die Melodie hat so ganz besondere Qualitäten, die ich beschreiben würde wie ein Solostück, weißt du, eine Arie. Die geht nämlich ganz frei mit der Text-, also Silben-Ton-Verbindung um. Sie löst sich von diesen Nun danket alle Gott Silbetonen und wird ganz frei. In der Regel kommen halbe und Viertelnoten vor, so als Grundtempi.
In anderen Liedern
meinst du? In anderen auch. Aber dazu kommen drittens eben diese vielen Melismen oder Bögen. Denkt an die letzte Zeile. Erstanden. Diese vielen Töne auf diese eine Silbe stand. Und das macht das Lied ungewöhnlich. Also eher so ein Solostück, so ein Vortragsstück, so eine Arie. Viertens. Die Liedmelodie hat eine Barform, das heißt Teil A, A, B. A Aufgesang, B ist der Abgesang, also der erste Teil wiederholt sich, das sieht man ja auch mit dem Wiederholungszeichen. Gut, das ist auch ein sachlicher Beschreibungsversuch. In dieser Art kennen wir aber viele Lieder, das ist jetzt nicht was ganz Besonderes. Fünftens, die Melodie malt klanglich die Auferstehung nach. Sie schwingt sich zunächst auf und wieder in einem weiten Bogen hinab in dem ersten Teil. Und es geht eigentlich mit einem Puls los von einem Zweihalbetakt. Der schöne Ostertag, ihr Menschen kommt ins... Und jetzt kommt ein Dreihalbertakt. Hä, 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 hä. Jetzt nehme ich drei Schläge und lässe mal wieder auf der Eins. Also das ist wie so eine Vergrößerung. Aus dem Zweihalbetakt wird am Schluss dieser Phrase ein Dreihalbetakt. Dann kommt die Wiederholung. Und nach der Wiederholung in dem B-Teil... da gibt es einen vollkommen neuen Melodiegang bei Gefängnis. Da brechen wir nämlich aus der Tonart S-Dur aus bei Vorhanden und bleiben auf B-Dur stehen. Wir gehen ein bisschen aus der Tonart raus. Das sehe ich auch schon an dem Auflösungszeichen, was da steht, dass aus dem Ass ein A wird. Und dann geht es kurz bergab bei So glaubten wir umsonst, vielleicht so ein Zweifeln und ein Suchen. Und dann kommen vier Sequenzen, also vier ähnliche Melodieteile, aber nicht dieselben Töne. Und die singen dieses Erstanden. Und da ist das erste tief, das zweite ein bisschen höher, das dritte noch höher. Viermal, bis wir bei dem vierten, letzten ganz oben angekommen sind. Und da haben wir so den absolut weitesten Melodiebogen, der auf die Silbe Standen sich entfaltet am Schluss des Liedes. Das ist wie so ein Drachenkleider, mit dem wir nach unten schweben. Ja, und das ist einfach super gut gemacht. Und ich finde, in einem strahlenden S-Dur, ja, ein Jubel, eine Freudenflut von schönen Tönen.
Wenn du das jetzt so beschreibst, das klingt jetzt nicht unkompliziert, die Melodie.
Nee, ist auch nicht.
Es ist auch schwer zu begleiten.
Naja, es ist nicht das, was man zuallererst lernt beim Orgelunterricht. Ja, und das macht eben auch das Art, das ist so, ich sag nochmal, wie eine Arie. Ne? Wir hatten das ja auch schon mal bei Ich stehe an deiner Krippen hier, wo wir auch gesagt haben, das ist nicht das typische Gemeindelied oder das typische Choral. Okay. Aber es ist trotzdem gruppentauglich.
Ja, genau. Man merkt es nicht unbedingt beim Singen, nein, dass es kompliziert ist.
Aber, ne, wenn du das Lied neu singst, musst du dich ganz schön orientieren. Sing jetzt mal die zweite und dritte Strophe, wenn du das Lied noch nie gesungen hast. Da merkst du auch, dass es schwer ist mit der Textsilbenverteilung.
Vielleicht ist es deswegen auch, muss ich erst ein bisschen seinen Platz erkämpfen, weil Ostern sind ja auch viele Leute in der Kirche, die jetzt nicht so regelmäßig da sind. Da hat man vielleicht noch ein bisschen Hemmung, das Lied zu singen, weil man denkt, vielleicht können nicht alle einstimmen.
Das Lied sieht schwerer aus, als es zu singen geht.
Okay.
Auch wenn man die Noten anguckt, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen, ist ja auch lang. Und du denkst, was so ein großer Bogen und was weiß ich, dann noch das S-Dur. Aber es singt sich super gut ab. Aber man muss es eben erst mal öffnen. Das kann vielleicht auch sein, dass das manche abschreckt.
Der Text hat es auch in sich, finde ich. Erstmal, wir haben drei Strophen und jede Strophe hat ein eigenes Bild, das sie entfaltet. Das Bild der ersten Strophe ist die Grabeshöhle, die als Gefängnis und Zelle gedeutet wird, aus der Christus ausbricht und uns mitnimmt. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Dass diese Grabeshöhle ein Gefängnis ist. Mhm. Und die Vorstellung ist sogar, dass wir selber mit in dieser Höhle und Gefängniszelle hocken, ne? Wir als die Gläubigen und die Singenden.
Ich lese das mal vor. Der schöne Ostertag, ihr Menschen kommt ins Helle. Christ, der begraben lag, brach heut aus seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so glaubten wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, 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 erstanden.
Strophe 2 hat auch ein eigenes Bild. Das ist wieder den Evangelien entnommen. Die Last, die man trägt, überführt in das Bild von einem Kreuz, das man trägt. Das ist ja schon sprichwörtlich, ne, mit dem Kreuz, was jeder zu tragen hat.
Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben, er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Leg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, 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 erstanden.
Dass Jesus sein Kreuz trägt, wird ja ganz realistisch erzählt in den Passionsberichten, die wir haben. Das ist aber auch als Metapher präsent in den Evangelien, als Bild für Nachfolge. Und hier in unserem Lied ist diese Metapher aufgegriffen. Und die Last, also das, was Menschen mit sich herumschleppen, wird konkretisiert als Schuld, als Krankheit, als Leiden unter Katastrophen. Und Christus, so das Lied, übernimmt diese Last, das Kreuz, und trägt es ins Leben. Und ich finde daran schön, Jesus wird jetzt nicht gesagt, dass der die Last von sich wirft, ne, oder dass alle Lasten jetzt vorbei oder weg sind, sondern er trägt sie immer noch, ne, aber er trägt sie ins Leben, heißt es ja. Die Last ist noch da, aber sie lässt sich offenbar jetzt anders tragen.
Ich finde, mich holt der Bezug da auch sehr ab. Ich finde das sehr gelungen. Ich kann sofort einen Anker werfen und finde mich wieder.
Lies uns mal noch Strophe 3 vor.
Ja, da finde ich die Formulierung am Anfang so schön von Strophe 3. Hör mal. Muss ich von hier nach dort? Er hat den Weg erlitten. Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo des Todes Wellen brannten, so hofften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, 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 erstanden.
Da baut sich das Bild eines reißenden Flusses auf, den wir überqueren müssen. Der Fluss steht ja für den Tod, denke ich, ist hier so gemeint. Im niederländischen Original gibt es das noch nicht, bei Woodward schon. Ne? Also der Woodward hat das sozusagen hier eingebaut in den Text. Bei Fluss und Tod, ich dachte da gleich an den Styx, den Fluss der Unterwelt nach der griechischen Mythologie. Mhm. Einer der Predigttexte für Quasimodo Geniti ist ja die Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok. Und der Jabbok ist auch ein Fluss. Und die Erzählung geht damit los, dass Jakob mit seinen 11 Söhnen und seinen Frauen Lea und Rahel und seinen Mägden und sicher ist auch seine Tochter Dina dabei, die hier aber mal wieder nicht eigens erwähnt wird, also dass er mit all diesen Menschen durch die Furt des Jabbok zieht in der Nacht und dann am Fluss zurückbleibt mit dem Dämon. Also ne, da kommt ja dann so ein Wesen, ein Dämon, ein Engel oder Gott und kämpft mit ihm. Und das ist schon auch ein Kampf auf Leben und Tod. Ne? Also so diese Tod und Fluss findet sich auch in dieser Geschichte irgendwie wieder. Also da haben wir schon auch eine Korrespondenz zwischen Wochenlied und
Predigtext.
Ja, oder Proprium. Ne? Ja, vielleicht nochmal so überblicksartig. Also jede Strophe malt aus, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Ne? Um es aber dann doch aufzulösen mit dem Gedanken, aber er ist ja auferstanden. Und ich finde, so wird die Bedeutung der Auferstehung besonders plastisch und eindrücklich. Das war schon im niederländischen Original vorgebildet, habe ich dir vorhin erzählt, ne? Allerdings so verteilt auf den ersten Teil des Liedes und auf den zweiten. Und hier kommt dieser Wechsel. Was wäre, wenn er nicht erstanden wäre? Aber er ist ja auferstanden. Das kommt hier in jeder Strophe vor. Und das ist auch bei Woodward übrigens schon so.
Ja, also dieses Lied unbedingt wäre mein Tipp, im Gottesdienst singen lassen. Es ist so schade, den Osterkreis vorbeigehen zu lassen und dieses Lied nicht zu tönen.
Und der Osterkreis ist lang. Ja, also hat man ja Gelegenheit. Ich meine, der schöne Ostertag zählt schon ein bisschen sehr auf den Ostertag selber. Deswegen ist es nicht so einfach, das Lied dann auch noch 30 Tage hinterher zu singen. Aber man kann das machen. Man kann alle Osterlieder noch in der Osterzeit singen, denke ich.
Also ich habe in meiner Dienstzeit auf dieses Lied einmal bei einer Beerdigung gehabt. Also die war allerdings auch in der
Osterzeit.
In dieser Osterzeit, ja. Ich glaube, ja, oder war das schon richtig Richtung Pfingsten, aber es war jetzt nicht im Winter oder so. Und ich finde, das Lied lässt sich auch super gut mit Kindern singen, mit Schulkindern. Das ist ein Vortragslied. Ich kann das auch super gut mit einem Kinderchor vorbereiten. Das ist plastisch greifbar. Text und Melodie sind auch für Kinder ganz gut verständlich. Und also man hätte dann ein klassisches Lied sozusagen. Und das singt sie schön, das tut der Stimme gut, das schult die. Man könnte dazu auch Bilder malen, also zu den Strophen Schuld, Krankheit, Flut, muss ich von hier nach dort. Also ja, Mir fällt auch noch eine brausende Orgel ein, also so ein Vorspiel mit einem Tutti, wo so eine Tonflut auf mich herniederstürzt und aus diesem ganzen Chaos am Ende ein Lied wird, dann singen wir das und vielleicht gibt es noch ein Nachspiel und das ist dann ein Tanz, also bei dem man vielleicht sogar auch aufsteht oder irgend sowas. Man könnte sich das Lied auch gut zusingen in zwei Gruppen. Die erste Gruppe singt der schöne Ostertag, die Menschen kommt ins Helle, die laden die eine Gruppe ein, die zuhört. Dann singen die anderen zurück, Christ, der begraben war, brach heute aus seiner Zelle und dann singen alle den Teil B, den zweiten. Das hat so einen zusingenden, ne, Charakter, das passt schön bei dem Lied, funktioniert bei allen Strophen.
Okay,
lass uns jubeln, lass uns singen.
Euch eine schöne Osterzeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Kommt ins Helle.